Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Ronny Blaschke. Angriff oder Verteidigung? Mit diesem Titel überschreiben wir im Deutschlandfunk eine Serie über Frauen im Fußball. Der Anlass ist die Weltmeisterschaft, die am 7. Juni in Frankreich beginnt. Bis zum Finale diskutieren wir an jedem Wochenende Gleichstellungsfragen im Fußball. Es geht um Gehaltsunterschiede und Vermarktung, um Trainerinnen und Führungskräfte. Am Anfang der Reihe steht ein Gespräch mit Sandra Schwedler. Sie ist seit 2014 Aufsichtsratsvorsitzende beim Zweitligisten FC St. Pauli. In keinem anderen Profiklub bekleidet eine Frau eine ähnlich hohe Position. Schwedler wurde 2018 mit den meisten Stimmen wiedergewählt. Sie schildert nun ihre Fansozialisation, spricht über eine mögliche Frauenquote und über ihre Aufgaben. Zunächst jedoch beschreibt sie ihr allererstes Spiel im Stadion des FC St. Pauli.
Ja, ich kann mich an mein erstes Spiel erinnern. 1994 war das. Ich war damals in der Schule. Es war ein Freitagabendspiel und ich war hin und weg und kam nach Hause und sagte zu meinen Eltern, ich hätte gerne Dauerkarte. Und meine Eltern waren so ein bisschen, oh, mal abwarten. Du hast auch mal alles Mögliche angefangen, mal ein bisschen Leichtathletik, mal ein bisschen das. Das hat nach ein paar Wochen wieder aufgehört. Vielleicht hört das ja auch wieder auf. Es hörte nicht wieder auf und so bekam ich zum Nikolaus eine Rückrundendauerkarte und seitdem jedes Jahr traditionell zu meinem Geburtstag eine Dauerkarte von meinen Eltern geschenkt.
Waren Ihre Eltern am Anfang skeptisch, Anfang der 90er Jahre? Der Fußball war noch etwas rauer, in Anführungsstrichen, Mädchen und Frauen im Fußball. War das damals seltsam oder völlig okay für Ihre Eltern?
Das war recht okay, aber Sorgen haben sich meine Eltern, glaube ich, erst gemacht, als sie feststellten, dass ich alle Spiele fahre und in meinem Kopf sich eigentlich nur Fußball abspielt und ich fast nichts anderes mehr gemacht habe und es auch Diskussionen gab wegen Schule. Weil dann halt St. Pauli im Viertelfinale DFB-Pokal in Cottbus gespielt hatte, Ende der 90er. Und ich natürlich unbedingt hin wollte und es ein Schultag war. Und dann gab es natürlich Riesendiskussionen mit meinen Eltern. Und das war, glaube ich, so etwas, wo sie ein bisschen Sorge hatten, ob Fußball zu viel Zeit in meinem Leben einnimmt.
Bis heute verfolgen Sie die Spiele auch auswärts, zumindest in der Fankurve. Was macht diese Perspektive aus der Fankurve so besonders?
Für mich ist es genau das, wie ich groß geworden bin und wie ich Fußball auch liebe. Also ich stehe gerne beim Fußball, ich supporte auch gerne beim Fußball. Und für mich ist das Stillsitzen und einfach nur gucken ist nichts. Also das mache ich, wenn ich emotional nicht beteiligt bin, wenn ich andere Spiele gucke, dann finde ich das total fein. Oder Fußball im Fernsehen. Aber für mich hat Fußball bei St. Pauli oder mit dem ich emotional verbunden bin, immer mit Stehen auch zu tun und mit Emotionen und sich bewegen oder ähnliches.
Emotionen des Siegens, des Verlierens, des Angsthabens vor dem Abstieg, das nutzt sich nie ab über all die Jahre?
Man wird ruhiger mit dem Alter. Ist schon so. Aber nein, ich glaube, ein Sieg in bestimmten Situationen und ein Nichtabstieg oder auch Aufstiege oder so sind immer noch so emotional, wie sie auch vor 20 Jahren waren. Und das ist halt das Schöne eigentlich daran.
Der FC St. Pauli ist bekannt für seine engagierte Fanszene. Menschen können sich für völlig unterschiedliche Themen engagieren, positionieren. Wie ging das bei Ihnen los?
Ich habe mir verschiedenste Sachen angeguckt damals und bin hängen geblieben eigentlich bei dem ganzen Support-Kram. Also damals ging gerade die ersten Diskussionen wieder los, wir müssen Support bündeln, wir brauchen einen anderen Ort im Stadion. Und da bin ich dann halt richtig mit eingestiegen und hängen geblieben. Die ersten Jahre habe ich mich halt viel damit beschäftigt, mit wie funktioniert das eigentlich mit Support, wie können wir noch lauter werden, noch prägnanter, Fahnen, Choreos, die ersten Choreografien irgendwie mitgemacht, auf Sporthallenböden rumgerobbt und viel, viel Zeit da verbracht und hab dann halt festgestellt, dass es immer schwieriger wird. Also es gab immer mehr Diskussionen wegen Fanmaterial mit ins Stadion nehmen. Es war immer schwieriger für uns, auswärts zu fahren oder auch wirklich das zu planen. Als ich anfing, zum Fußball zu gehen, wurde Hin- und Rückrunde in einem Rutsch terminiert. Das heißt, man wusste am Anfang der Hinrunde, wann man im Dezember spielt. Man wusste Anfang der Rückrunde, wann man im April, Mai und so spielt. Und das war irgendwann nicht mehr der Fall.
Es gibt jetzt allmählich immer mehr Forschung, Studien darüber, was Frauen in Fanszenen teilweise auch erdulden müssen, von Belästigung und Gewaltandrohung ganz zu schweigen, aber auch subtilere Formen, dass die helleren Stimmen von Frauen nicht erwünscht sind in Videos und Clips. Haben Sie Ähnliches erlebt bei St. Pauli als Frau?
Bewusst habe ich das nicht erlebt. Im Rückblick denkt man viel reflektierter darüber nach, irgendwie, was damals war. Also Ich habe immer die gleichen Sachen gemacht, die Jungs gemacht haben. Ich habe mich auch immer darum gekümmert, dass ich die Sachen getragen habe, die Jungs getragen habe, weil ich immer keinen Bock um diese Diskussion hatte mit, du bist ja ein Mädchen, wir nehmen dir jetzt diese Tasche ab oder ähnliches. Ich bin auf Zäune geklettert, ich bin auf Sporthallenböden rumgerobbt und ich habe auch die schweren Sachen getragen und habe alles Mögliche gemacht. Das Einzige, was ich nie gemacht habe, ist mit dem Megafon auf dem Zaun zu sitzen. Das war das Einzige sozusagen, meine persönliche Grenze. Aber sonst halt alles gemacht. Das heißt, ich wurde auch akzeptiert, wurde auch inhaltlich akzeptiert.
Hätten Sie das gerne gemacht als Vorsängerin? Gibt es ja auch selbst in den fortschrittlichsten Fanszenen. Sowas hat es ganz, ganz selten gegeben.
Total selten. Ich weiß, dass Ende der 90er, Anfang des 9. Jahrhunderts, hatte Hertha, glaube ich, mal eine Frau als Vorsängerin. Ganz kurz gab es auch mal bei St. Pauli eine Frau als Vorsänger. Nee, das war wirklich nie meins. Aber es liegt auch daran, ich wäre, abgesehen mit dem Vorsingen, das würde vielleicht noch funktionieren, ich wäre total überfordert, darüber nachzudenken, was wäre denn jetzt das nächste Lied, wo gehen die jetzt mit, was ist es? Und ich möchte auch das Spiel noch sehen. Das wäre auch so ein Thema für mich gewesen. Du musst halt auch einen Großteil dann wieder Richtung Kurve gucken, um zu gucken, was da passiert. Siehst halt nur eingeschränkt das Spiel, das wäre auch nichts für mich gewesen. Da ist immer noch nichts für mich.
Es gibt immer wieder Spielerinnen, auch weibliche Ultras, die sagen, sie hätten den Fußball gewählt, um gewisse Geschlechterrollen bewusst abzustreifen. Das hätten sie vielleicht auch erst im Nachhinein reflektiert, aber war das bei Ihnen bewusst damals so? Oder Fußball einfach das Lieblingsthema schlechthin und Geschlechterrollen, das kann man auch überhöhen, diese Debatte?
Es war, glaube ich, nicht bewusst der Fall, obwohl das schon eine Zeit war, wo ich halt gemerkt habe, dass Mädchen einfach weniger dürfen als Jungs. Also es war schon so, dass bei den Jungs in der Klasse halt viel mehr erlaubt wurde, wenn es um Zeiten und wann kommt man nach Hause und wann meldet man sich oder so. Das war halt bei Jungs immer viel lockerer als bei Mädchen. Das war noch in der Grundschule, zum Ende der Grundschulzeit. Da wurde halt Mädchen spielen kein Fußball. Mädchen finden auch Fußballspielen blöd und Mädchen müssen sich auch ganz doll anstellen, wenn Fußball in der Schule gespielt wird, weil das ist ja ein Jungssport. Das wollen ja Mädchen nicht. Und das war halt so das Klischee, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Fußball war eigentlich nie was für Mädchen. Und als ich in die Kurve kam oder da, wo ich dann das erste Spiel auch gesehen habe, relativ schnell haben wir halt eine Gruppe von Leuten gehabt, die alle so ungefähr zwischen 14 und 16 Jahre alt waren, Mädchen und Jungs. Und das hat einfach gepasst, weil da spielte auch Mädchen und Junge sein eigentlich nie eine Rolle.
Sie haben sich dann in der Fanszene von St. Pauli engagiert für Anschlusszeiten 15:30, Fanmaterialien, irgendwann dann aber auch für den Aufsichtsrat kandidiert. Einige Jahre später erst. Warum dieser Schritt?
Ich habe eigentlich diesen Schritt gar nicht bewusst gewählt. Also für mich war klar damals, 2014 war das, es war bewusst, dass 4 Leute aus dem Aufsichtsrat zurücktreten oder nicht mehr antreten werden, nicht mehr kandidieren. Und für uns in der Fanszene klar war, das ist jetzt die Chance, es fängt eine neue Zeit an, wir müssen möglichst viele Leute in den Aufsichtsrat reinbringen und auch Verantwortung im Verein übernehmen. Und ich habe nie darüber nachgedacht, selbst zu kandidieren. Und ich glaube, es war im April oder so des Jahres, dass Roger Hasenbein, einer meiner Mitaufsichtsratskollegen, auf mich zukam und sagte, Sandra, warum kandidierst du nicht für den Aufsichtsrat? Und das Erste, was passiert ist, gelacht und bin weggegangen, weil es halt für mich dieser Gedanke halt für mich nie kam. Und er hat aber nicht locker gelassen und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und auch mit anderen aus dem Aufsichtsrat damals zu sprechen und zu gucken, was heißt denn das genau? Es war eine riesen lange Zeit für mich irgendwie. Ich habe, glaube ich, 4-5 Monate darüber nachgedacht, ob ich das tue oder nicht. Und letztendlich habe ich mich entschieden zu kandidieren.
Sie haben am Anfang bewusst Ihre Rolle als Frau nicht so sehr betont. Sie wollten darauf nicht reduziert werden. Warum?
Ich war am Anfang super genervt, weil als ich in den Aufsichtsrat gewählt wurde, wollten alle nur damit mehr darüber reden, dass ich eine Frau bin. Und ich fand es total unfair, weil ich dachte, es gibt auch einen Grund, warum ich in diesem Aufsichtsrat gewählt bin und nicht nur, weil ich eine Frau bin. Und dass ich gern darüber geredet hätte, was sind meine Positionen, was sind denn Standpunkte, wie sehe ich Fußball oder so. Und habe auch alle Interviewanfragen abgelehnt dann nach den ersten Interviews, die zu diesem Thema waren. Und irgendwann nach 2 Jahren oder so habe ich verstanden, dass es anderen Frauen hilft, wenn ich darüber rede.
An welchen Reaktionen haben Sie gemerkt, dass Sie anderen Frauen da ein Vorbild sein können?
Es gab zum Beispiel eine Podiumsdiskussion, und ich saß da halt, aber zählt, und plötzlich meldete sich eine Frau aus dem Publikum, die sagte, das ist total cool, ich hätte nie darüber nachgedacht, ob ich das kann oder nicht. Und jetzt habe ich gesehen, Sandra, die kenne ich, die macht das, die kann das, cool, das kann ich auch. Es gab halt auch viele Leute, die mich darauf angesprochen haben, nochmal gesagt haben, dass sie es cool finden, was halt ein schönes Zeichen ist, wenn Leute proaktiv das machen. Und nicht nur von St. Pauli, sondern auch von anderen Fanszenen aus Deutschland. Und was halt nochmal schön ist, ich glaube, im Gegensatz zu dem negativen Feedback, was viel unter den Artikeln oder kommt an Kommentaren, ist das halt nochmal einen schönen Ausgleich und bestärkt halt dann noch, dass man sowas weitermacht und weiter nach vorne treibt.
Lesen Sie dieses Feedback unter den Artikeln?
Manchmal ja, aber meistens gebe ich relativ schnell auf. Man kriegt aber dann auch manchmal von Freunden oder so mal Kommentare geschickt, weil die sich wieder darüber lustig machen. Aber grundsätzlich nein, wahrscheinlich. Also ich fange die manchmal an zu lesen, aber dann höre ich auch immer ganz schnell auf, weil es auch sehr frustrierend ist und man immer denkt, wo leben die Leute eigentlich? Und wo ich dann auch manchmal denke, vielleicht lebe ich dann doch in St. Pauli und auf St. Pauli in einer kleinen Blase.
Haben Sie selbst in der fortschrittlichen Fanszene von St. Pauli auch negative Erfahrungen gemacht?
Als ich anfing zum Fußball zu gehen und ich stand irgendwann bei der zweiten Mannschaft und es kam jemand auf mich zu und sagte bla bla bla, hallo, ich bin da, ah, nett dich kennenzulernen. Und du bist die Freundin von wem? Ja, natürlich ist auch eine St. Pauli-Fanszene nicht perfekt. Und natürlich, wenn du jetzt auch bei uns auf die Gremien und in die Hauptamtlichkeit vom Verein guckst oder auch in die Fangruppierung, du siehst einen überdurchschnittlichen Teil an Männern in Führungsgremien hier. Und du siehst sehr, sehr viele Frauen, die aktiv sind, die aber klassisch, klischeehaft immer sozusagen die zweite Reihe sind, die halt viel machen, aber nicht in den Vordergrund drängen.
Wie haben Sie das in den ersten 3 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzende versucht zu verändern? Klar, Sie sind sichtbar, aber in Gesprächen oder in Veranstaltungen, wie wollten Sie das verändern?
Ich habe mir in den ersten 3 Jahren, glaube ich, relativ wenig Gedanken darüber gemacht, wie ich das ändern kann und was ich dazu beitragen kann. Das liegt auch ein bisschen daran, weil der Aufsichtsratjob an sich schon ein sehr, sehr zeitausfüllendes Gremium ist. Und wenn man dann von 4 Jahren, 3 Jahre fast im Abstiegskampf steht, ist es noch mal mehr zeitaufwendig, als wenn man irgendwie oben mitspielt. Das heißt, es ist auch wenig Zeit für andere Themen, wenn man sich sowieso 1-2 Mal die Woche zu anderen Themen zusammensetzt, dann noch zu überlegen irgendwie, wie das eigentlich mit Frauen ist oder wie könnte ich eigentlich mehr Frauen befähigen, auch so einen Job zu machen, bleibt einfach keine Zeit. Und das heißt, wir haben jetzt erst mal angefangen, darüber nachzudenken, hey, wir haben total viele Frauen im Verein, die aktiv sind und die total cool sind und Kompetenzen haben. Lass uns doch mal zusammensetzen und darüber reden, was wollen wir eigentlich machen? Und was fehlt euch? Oder fehlt euch überhaupt was? Das ist halt die Frage. Und das ist jetzt erst, was wir jetzt angefangen haben, weil auch die Zeit gerade da ist.
Der Deutsche Fußballbund zum Beispiel hat ein Leadership-Programm angestoßen. Das Thema gibt es ja zumindest in der Öffentlichkeit, aber jemand, der sagt, eine Quote, mal richtig eine Idee, das ist eher selten. Wie könnte so eine Quote aussehen?
Also für mich kann immer eine Quote eigentlich nur ein Übergang sein. Also es geht nicht darum, irgendwie eine Quote zu schaffen, um irgendwelche Sachen durchzudrücken, sondern es geht einfach nur, um die Entwicklung zu beschleunigen. Vielleicht würden wir auch ohne Quote irgendwann dahin kommen, aber das würde wahrscheinlich noch 50 Jahre mindestens dauern. Und eine Quote sollte das widerspiegeln, wie es mindestens gerade so ist. Also ein Minimum an, wenn wir jetzt sagen, wir haben 25% Frauen in den ersten 2 Ligen im Stadion im Schnitt, sollte mindestens 25% der Frauen auch in den Gremien sich widerspiegeln, sprich in den Vorständen, egal ob hauptamtlich oder ehrenamtliche Vorstände.
Dafür müsste man eine Regel schaffen oder eine Lizenzierung oder in der Satzung bundesweit oder sollte ein Verein da vorausgehen?
Es geht eigentlich eher um eine Selbstverpflichtung, weil es hilft nichts, wenn man es irgendwo niederschreibt. Es hilft eigentlich mehr, wenn die Vereine das für eine Selbstverpflichtung nehmen würden.
Wie haben Sie das wahrgenommen, auch in anderen Clubs, in Debatten mit anderen Clubs? Wie wird sowas entschieden über die Postenvergabe?
Das Ergebnis sehe ich natürlich bei anderen Clubs. Ich kann nicht sehen, wie das sozusagen entschieden wird da. Aber ich sehe halt schon auch bei St. Pauli ein Muster. Der Großteil der Männer denkt nicht darüber nach, ob er für ein Amt geeignet ist oder nicht. Ob er das inhaltlich ausfüllen kann, ob er es zeitlich ausfüllen kann. Es geht dann eher um das Amt, um das Kandidieren, um vielleicht einen gewissen Machtanspruch. Großteil der Frauen fängt eher an, darüber nachzudenken, ah, kann ich das, will ich das, dann stehe ich in der Öffentlichkeit und hadert sehr, sehr viel und zweifelt eher an der Kompetenz, während halt ein Großteil der Männer einfach denkt, seid egal, ich mach das mal, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Viel unüberlegter. Und das sieht man auch bei der letzten Aufsichtsratswahl bei St. Pauli, wo am Anfang 12 Kandidaten war und ich die einzige Frau war.
Sie hatten ja zuerst auch beschrieben, dass Sie auch anfangs gezögert haben, das überhaupt zu machen. Jetzt sind Sie einige Jahre im Aufsichtsrat. Wie hat sich da Ihr Verhalten, Ihre Themenwahl, Ihre Rhetorik, hat das sich verändert oder ist das immer noch so wie am Anfang?
Ich glaube, mit jedem Jahr in dieser Position kriegt man halt mehr Wissen, mehr Inhalte, mehr, was hätte man jetzt anders gemacht von vor noch 4 Jahren oder ähnliches. Das baut sich einfach auf.
St. Pauli stößt immer wieder auf Debatten an, möchte sich nicht auf Investoren einlassen, möchte den Stadionnamen nicht verkaufen. Ist das Ihre Absicht bundesweit oder generell den anderen Fußball zu liefern oder wollen Sie einfach für sich da bleiben in Hamburg?
Für St. Pauli ist das, glaube ich, einfach überlebenswichtig. Das selber machen, dieses selber in der Hand haben. St. Pauli hat in den letzten Jahrzehnten halt viel, viel von dem, was sie haben, verkauft. Teilweise aus Geldnot, teilweise kurz vor der Insolvenz stehend, wurden viele Rechte verkauft. Und Wir haben in den letzten 4 Jahren angefangen, diese Rechte und das, was St. Pauli eigentlich ausmacht, wieder zurück in den Club zu holen. Also zum Beispiel den Merchandise wieder zurückzukaufen. Wir machen jetzt die Eigenvermarktung, also wir machen die Vermarktung wieder selber, weil wir daran glauben, dass wir eigentlich das am besten machen können, weil wir diesen Club einfach kennen und dieser Club einfach auch am besten funktioniert, wenn wir es selber machen. Und natürlich gibt es viele Überlegungen, wie man mit dem Club weitergeht, weil was klar ist, wenn man professionellen Fußball spielen will, dann braucht man sehr viel Geld. Und es gibt halt für St. Pauli viele Grenzen, was halt Geld generieren angeht, weil wir nicht dran glauben an einen Investor. Wir glauben an Partnerschaften, aber wir glauben halt nicht irgendwie an einen Investor, der halt uns Geld gibt und dann bestimmt, wie es hier läuft. Das funktioniert nicht. Und es gibt natürlich auch bestimmte Sachen wie Verkauf von Stadionnamen oder ähnliches, die für uns überhaupt nicht in Frage kommen. Trotzdem brauchen wir natürlich Geld und je abhängiger wir von der Platzierung sind, desto abhängiger ist natürlich davon, was jetzt gerade auf dem Rasen passiert. Und desto schwieriger trifft man Entscheidungen, wenn man unter Druck steht.
Dieses Synonym Kiezverein stimmt eigentlich fast gar nicht mehr, weil es gibt Menschen, die aus anderen Städten hierher kommen. St. Pauli ist bundesweit bekannt darüber. Ich habe auch schon in England Leute gesehen mit St. Pauli-T-Shirts.
Ich glaube, St. Pauli lebt auch davon, ein Stadtteilverein zu sein. Also trotz der Bekanntheit, trotz der bundesweiten, internationalen Bekanntheit, ist halt diese Verortung im Stadtteil und mit dem Stadtteil total wichtig und entscheidend. Unterschied zu früher ist, St. Pauli hat früher die Werte der Fans vermarktet, hat aber diese Werte eigentlich nie selber gelebt als Club. Und wir haben in den letzten Jahren einfach angekommen, das zu sagen, was wir denken. Und das sind alles Sachen für uns, die halt nichts mit Politik an sich zu tun haben. Das sind Sachen, die mit Menschlichkeit zu tun haben, die mit Werten zu tun haben. Und das sind Werte, die wir hier vertreten und die wir auch nach außen leben. Ich glaube, wir würden keine parteipolitischen Aussagen machen. Das können wir auch gar nicht und das dürfen wir auch gar nicht. Aber für uns ist es keine Politik, wenn wir uns irgendwie für Seenotrettung einsetzen. Für uns hat das was mit Menschlichkeit zu tun. Und das muss man auch sagen. Und natürlich machen wir uns viel Gedanken darum, was sind denn jetzt genau diese Werte? Kann man die niederschreiben? Und was heißt das denn eigentlich? Was heißt denn das eigentlich für Stadion? Was heißt denn das für Fleisch oder für Getränke, die wir im Stadion verkaufen? Was heißt das denn für den Müll, den wir produzieren? Was heißt denn das eigentlich für den Stadtteil, den wir alle 2 Wochen zumuten, 30.000 teilweise sehr betrunkene Leute hier aufzunehmen, in diesem Stadtteil? Und da gibt es natürlich viele Ansatzpunkte, wo wir jetzt Stück für Stück uns vortasten und auch solche Sachen, zum Beispiel Merchandise, dass wir angefangen haben, über Fair Trade zu reden. Im Jahre 2017 oder 18 fängt St. Pauli an, über Fair Trade zu reden. Ist halt viel zu spät eigentlich. Ne? Hätte man Jahre vorher schon machen können. Es funktioniert halt nicht, alles auf einmal umzustellen, aber Stück für Stück zu gucken, was kann man dann besser machen. Das funktioniert.
Sie sind als Fan reingewachsen in diese Position der Engagierten, jetzt Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzende. Wir müssen auch sehr viel über Bilanzen und Finanzen lesen. Wie haben Sie sich da eingearbeitet? Wie haben Sie es gelernt?
Ich habe angefangen, alles zu lesen, alles zu hinterfragen, alles zu erklären zu lassen, was mir in den Finger kam. Also ja, okay, das ist ja ein Vertrag, aber was steht denn dahinter und wie ist das System dahinter? Der Aufsichtsrat hat bei St. Pauli 2 große Funktionen. Laut Satzung gibt es sehr viele Verträge, wo der Aufsichtsrat mitwirken muss und auch Finanzetat freigeben muss. Das heißt, grundsätzlich gehen alle Verträge bei uns über den Tisch. Das macht es aber manchmal auch schwierig, weil wir natürlich operativ sehr, sehr weit weg sind, aber relativ kleinteilig Verträge freigeben müssen, von Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle hin zu Spielerverträgen. Wir sind im sehr, sehr guten Austausch mit dem Präsidium und unserer Geschäftsleitung. Das heißt, wir gehen in frühen Themen rein. Wir wissen sozusagen, wie die Kaderplanung für die nächste Saison aussieht. Wir wissen halt schon den groben budgetären Rahmen, sodass wir halt die Verträge dann auch relativ schnell freigeben können. Ich fahre zum Beispiel im Sommer auch gern mal 2, 3 Tage ins Trainingslager mit, einfach um zu sehen, wie funktioniert denn das? Wie ist denn der Tagesablauf? Was ist denn eigentlich wichtig? Weil ich in meinem normalen Beruf natürlich nichts mit Sport oder Fußball oder professionellen Sport zu tun habe und das funktioniert einfach anders. Und das zu verstehen ist halt ganz wichtig. Der zweite Job, den wir haben, wir kontrollieren das Präsidium Wahrung ihrer Vereinsaufgaben, was halt alles oder nichts heißt. Das heißt, grundsätzlich sind wir dafür verantwortlich, dadurch, dass wir auch das Präsidium aufsuchen und den Mitgliedern zur Wahl vorschlagen, sind wir natürlich auch verantwortlich für die strategische und inhaltliche Ausrichtung des Vereins. Mittlerweile oder in den letzten 4 Jahren haben wir da halt, wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr partnerschaftliches Verhältnis mit dem Präsidium, dass wir halt früh abgeholt werden, früh auch sagen, in welche Richtung es geht. Als die erste Bilanz kam, erste Wirtschaftsprüfung irgendwie, dann halt wirklich reinzugehen, jede einzelne Seite zu reden, alles zu hinterfragen, wieso ist denn das so und was ist da und was ist hier, um halt auch verstehen zu können. Das war mir persönlich total wichtig. natürlich. Und die Frage zu der Verantwortung, natürlich ist es so, wenn im März die Lizenzierung ansteht für die nächste Saison und ich habe in den letzten Jahren sehr viel mehr Planung für die dritte Liga gesehen als für die erste Liga zum Beispiel, geht es schon darum natürlich, was heißt denn das eigentlich? Wir haben über 400 Mitarbeiter insgesamt. Wir haben sporttreibende Abteilungen, für die wir eine Verantwortung haben. Wir haben halt viel mehr drumherum als nur unsere erste Mannschaft. Und der Abstieg von der ersten Mannschaft hat natürlich Einfluss irgendwie auf den Rest des Vereins. Und natürlich geht es dann darum, wie schaffst du in der dritten Liga zu überleben? Wie viel Geld, wie viel Risiko nimmst du aber auch in die Hand, um vielleicht wieder aufzusteigen? Und wir wissen alle, wie schwer das in der dritten Liga ist. Und du hast natürlich dann viele Vereine, die mit Investoren sehr viel Geld reinbuttern. Das heißt, aus dieser Liga versucht man eigentlich nur rauszukommen irgendwie.
Kann man Privatleben, Leben als Aufsichtsrätin, kann man das alles trennen? Wie viele Stunden in der Woche nimmt sie das ein?
Es ist nicht ganz einfach zu trennen, glaube ich. Ich würde behaupten, wenn es richtig, richtig ruhig ist und gar nichts zu tun ist, sind das wahrscheinlich so 4 bis 6 Stunden.
Also im Juli?
Im Juli ist nicht wenig zu tun, weil der neue Finanzplan vorgelegt wird. Wir meistens ein Strategie-Meeting in dem Monat machen und sowas. Also das ist schon viel. Und dann sind es halt so 4 Stunden vielleicht mal mit E-Mails weiterleiten, Termine absprechen oder ähnliches. Es gibt aber auch Tage, wo man dann in der Woche eine Sitzung hat, dann noch irgendeine andere Sitzung und am Wochenende 2 Tage zusammensitzt, um über aktuelle Themen und strategische Ausrichtungen oder so zu sprechen. Also es gibt auch dann Wochen, wo das mehr als 20 oder 30 Stunden einnimmt.
Es gibt, glaube ich, kaum einen Verein, der so diskussionsfreudig ist in seiner Basis. Es gibt ein Museum, es gibt Gruppen, es gibt Foren und Sie stehen an der Spitze und müssen das irgendwie auch ein bisschen moderieren. Vor allem der Vorstand muss es auch. Haben Sie es so erwartet, wie es jetzt gekommen ist, oder hätten Sie es vielleicht ein bisschen leichter erwartet? Oder?
Ich würde mir eigentlich noch mehr Diskussionsfreudigkeit wünschen. Was ich in den letzten Jahren bemerkt habe, ist halt, seit dieser Wechsel war und wir ein neues Präsidium hatten, das ein bisschen in eine andere Richtung geht und strategisch sich ein bisschen anders ausstellt, seit wir relativ viele Leute haben, die aus der Fanszene in den Aufsichtsrat kommen, sehe ich eher, dass die Fanszene in einigen Fragen zugelassen ist und zu viel Vertrauen hat. Also ich würde mir wünschen, wenn da auch manchmal mehr kritische Stimmen sind. Und ich glaube halt, früher war es halt so, wir waren als Fanszene immer in der Opposition. Wir haben immer gefordert, was der Verein machen soll. Und plötzlich geht es darum, mitzugestalten. Und das funktioniert noch nicht auf allen Ebenen gut. Weil wie funktioniert das, wenn man plötzlich nicht mehr in der Opposition ist und immer dagegen ist? Wie funktioniert denn das Mitgestalten? Und wie äußert man eigentlich kritische Stimmen, wenn man eigentlich ganz zufrieden ist? Und was mir halt wirklich Sorge gemacht hat, ist, 12 Kandidaten für einen Aufsichtsrat, von denen noch dann 4 zurückziehen, 8 Kandidaten für einen Aufsichtsrat, weil es gut läuft, das macht mir Angst, weil das hat nichts mit Demokratie zu tun. Und natürlich ist es eine schöne, entspannte Situation für diejenigen, die wieder gewählt werden wollten und dann ja auch wurden. Aber insgesamt natürlich ist es demokratisch gesehen kein gutes Zeichen.
Sie spielen selbst Handball im Verein. Das heißt, der Verein achtet nicht nur auf die Leistungsspitze, sondern er möchte möglichst viele Sportarten präsentieren. Wie wichtig ist Ihnen das? Und können Sie das mal beschreiben, Handballerin zu sein bei St. Pauli?
Mir ist es total. Also ich bin 97 in den Verein angetreten, weil ich mitbestimmen wollte und bin dann 99 in die Handballabteilung gewechselt. Ich spiele seitdem auch aktiv Handball und Handball, eine der ältesten Abteilungen, hat damals bestanden aus zwei Herrenteams und einem Frauenteam und ist seitdem unglaublich gewachsen. Und das sieht man auch bei anderen Abteilungen, also auch andere Abteilungen sind unglaublich gewachsen und die Abteilungen an sich sind gewachsen. Also es gibt mittlerweile 22 sporttreibende Abteilungen. Viele gründen Abteilungen, weil sie vom Fußball St. Pauli kennen und eine Sportart machen und dann sagen, cool, ich würde die eigentlich gerne bei St. Pauli machen. Ich würde eine Abteilung gründen. Wir haben zum Beispiel, wir könnten eine Basketballabteilung sofort aufmachen, wir hätten Leute. Wir haben aber keine Hallenzeiten. Und wir haben natürlich schon Abteilungen wie Roller, Derby, Handball, Tischtennis und Ähnliches, die Hallenzeiten brauchen. Und wenn man jetzt noch eine Abteilung aufmacht, die Hallenzeiten braucht, ist es schwierig.
Zum Thema PR und Merchandising würde ich gerne nochmal sprechen. Da gibt es ja auch immer wieder auch Werbespots. Wie achten Sie darauf, dass solche Geschlechterbilder, die antiquiert sind, sich nicht auch im Merchandising in der rosa Fankollektion widerspiegelt, um es mal banal zu formulieren?
Ich würde nicht sagen, dass solche Themen bei uns nicht vorkommen. Natürlich kommen solche Themen bei uns vor und natürlich machen alle Menschen Fehler oder lernen daraus. Ich würde noch nicht mal sagen Fehler. Es geht eigentlich eher darum, wir haben Vermarktungsleitlinien und wir haben ein Wertekonstrukt. Und trotzdem kommt es vor, dass es manchmal zu Werbung kommt oder auch bei Merchandise zu Situationen kommt, wo du denkst, hä? Vor ein paar Jahren zum Beispiel gab es dann neue Totenkopf. Also es gibt ja den Totenkopf immer in verschiedenen Varianten neben der Standardgeschichte. Und dann gab es halt hellrosa und ich weiß gar nicht mehr, welche Farben es noch waren für einen Frauenschnitt. Und es gab dann blau und grün und so Männerschnitt. Und das gab halt auch Aufregung und zu Recht halt. Wieso ist denn das so? Gerade bei St. Pauli. Es ist total okay, rosa anzubeten. Aber es muss ja nicht immer nur für Mädchen sein dann. Und wir haben auch teilweise Werbung, die eher Diskussionen vorruft. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man sich damit beschäftigt und hinterfragt und halt guckt, wie funktioniert das eigentlich? Was steckt denn dahinter und warum ist das so? Und dann hinterfragt, ob man es beim nächsten Mal nicht anders oder besser machen kann. Man wird nicht verhindern können, dass es immer mal Diskussionen gibt und immer Diskussionen über irgendwelche Werbepartner oder ähnliches gibt. Das ist auch richtig so. Und ich finde es halt wichtig, das auch immer zu hinterfragen. Das Wichtige ist eigentlich, dass man darüber redet und diskutiert und offen ist.
Es wurde vor einigen Monaten hier im Stadion die Ausstellung Fantastic Females eröffnet. Es gibt auch das Netzwerk Frauen im Fußball, es gibt Discover Football, es gibt also reine Organisationen für Frauen, die sich im und durch Fußball beschäftigen. Haben Sie jemals Interesse an solchen Sachen gehabt oder wollten Sie immer auch im Club was verändern?
Ich kenne viele der Frauen, die sich bei Frauen im Fußball zum Beispiel engagieren. Ich habe mich da nie engagiert, weil ich halt zu der Zeit auch immer so war, läuft auch, ich komme mit den Jungs klar, funktioniert doch alles für mich so. Und mir nie darüber Gedanken gemacht habe und dachte immer so, nee, brauche ich nicht. Und ich glaube, es ist zum Informationsaustausch und zum Weiterkommen oder zur Weiterentwicklung aber total hilfreich. Und das ist ja jetzt auch der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt ein Netzwerk spannen für St. Pauli. Also wir haben viele Frauen, die engagiert sind, die werden auch grundsätzlich akzeptiert, aber wir haben trotzdem wenig Frauen in Führungspositionen. Eine Vizepräsidentin, eine Frau im Aufsichtsrat, dann halt im Ehrenrat, im Kassen, im Wahlausschuss, im Amateurverstand immer wieder vereinzelt Frauen und viele in den Abteilungsleitungen. Aber viele halt auch, die engagiert sind, die halt eher so in zweiter Reihe sind und sagen, ich will mich nicht in den Vordergrund bringen, aber ich arbeite total gern mit. Und das kann man halt ändern. Und ich glaube, Fantastic Female ist ein schönes Beispiel dafür. Da geht es nämlich eher darum, Frauen sichtbar zu machen und zu zeigen, wo sind die eigentlich schon und was machen die eigentlich? Und diese Sachen, die sie machen und die total cool sind, auch zu zeigen. Und da sind ja auch so interessante Geschichten dabei, wie Frauen als Vorsängerin, die total akzeptiert sind und so eine ganze Kurve leiten in Ländern, wo man das nicht vermuten würde, wie zum Beispiel der Türkei, was ich total faszinierend fand irgendwie. Und dann wieder andere Länder, wo du denkst, eigentlich sind die doch total fortschrittlich. Ah nee, da funktioniert es aber noch nicht so und da stoßen Frauen an ihre Grenzen. Und dieser Austausch, was funktioniert eigentlich und warum ist das so, sich darüber klar zu werden, ist, glaube ich, halt total wichtig.
Das war das Sportgespräch. Heute mit Sandra Schwedler, der Aufsichtsratschefin des FC St. Pauli. In den kommenden Wochen folgen weitere Beiträge unserer Serie über Frauen im Fußball. Sie können das Sportgespräch nachhören unter deutschlandfunk.de/sport und auch abonnieren bei Ihrem jeweiligen Podcast-Anbieter. Es verabschiedet sich Ronny Blaschke.